Deutschlandfunk.
In ihrer Welt. Eine Langzeitdokumentation von Bernd Saling.
Ich kannte vielleicht zwei, drei andere Blinde. So in dieser Zeit. Und auch die wirklich nur sporadisch. Also irgendwie alle paar Wochen mal getroffen, so zufällig. Mehr oder weniger. Und dann noch nicht lang. Und irgendwie war das auch nichts, was so... Also wir haben nicht viel gemacht zusammen, so in der Zeit. Deswegen ist mir das komplett nicht aufgefallen, dass es irgendwie Integration war. Also wirklich dann Ende Grundschulzeit. Also ab der 5. Klasse, da fing das so an, dass mir das irgendwie mal wirklich richtig deutlich aufgefallen ist, da ist irgendwas anders so. Also wir sind doch irgendwie verschiedene, oder sind da einfach in gewisser Weise doch verschiedene Welten, so, in denen wir leben. Also es ist mir vorher schon klar gewesen, klar, die können sehen und ich nicht, das ist mir schon bewusst gewesen. Aber es war auf jeden Fall nie so, dass ich mir das so richtig klar gemacht habe, glaube ich. Oder dass ich richtig darüber nachgedacht hätte.
Das Fichtenberg-Gymnasium hat seit 1979 als eine der ersten Schulen im damaligen West-Berlin sehbehinderte Schüler gemeinsam mit Sehenden unterrichtet. Im Jahr 2004 verabrede ich mich mit 4 sehbehinderten Absolventen, um über ihre Schulzeit mit Sehenden zu sprechen. Jonas, Abitur 1998, studierte damals an der Hochschule der Künste. Pamela hat die Schulzeit 1999 beendet und studierte Jura.
Die sind halt alle damit aufgewachsen. Und ich glaube auch, dass hierin ein ganz entscheidender Punkt liegt, dass die Kinder eben damit aufgewachsen sind. Also ich habe die ganze Vorschulzeit und auch die ganze Zeit der ersten Klasse, wo ich ja mit denselben Schülern zusammen gewesen bin, habe ich als extrem positiv empfunden. Also da hat es nie irgendwelche Probleme gegeben, dass ich blind bin, dass also bei mir irgendwas anders ist als bei den anderen. Das war völlig selbstverständlich, dass ich immer zu den Geburtstagen eingeladen war und dass die mich an die Hand genommen haben beim Rennen und also das war völlig, völlig normal und obwohl ich ja Blindenschrift gelernt habe, während meine ganzen Klassenkameraden die normale Schrift, also die Schrift, die man als Blinder Schwarzschrift nennt, gelernt haben, war es auch nie so, dass ich mich da irgendwie in einer Sonderrolle gefühlt habe. Also ich wusste zwar, dass bei mir halt schon irgendwie was anders ist, weil ich ja anders gelesen habe und anders geschrieben habe, aber für mich war das so, dass ich halt ganz normal zu den anderen dazugehört habe. Und das, was halt bei mir besonders war, das hat mich aber auch nie gestört. Da bin ich immer ganz selbstbewusst umgegangen und habe mich mit denen genauso gekloppt und Reiterkampf gemacht. Und das war völlig normal eigentlich.
Hannas Schulzeit ist erst 2 Jahre her, als wir uns 2004 treffen. Sie studierte damals in Frankfurt an der Oder Sprachwissenschaften.
Ich hatte mit Kindern eigentlich eine gute Erfahrung bis jetzt. Auch als ich selber noch Kind war. Also viele Leute sagen ja wirklich, Kinder sind grausam und gemein und nutzen auch Schwächen teilweise aus. Und ich hatte auch das Phänomen im Kindergarten, dass jemand auch wissen wollte, was jetzt eigentlich ist und ob meine Augen auch wirklich nicht funktionieren. Und der hat mir dann eben ein Seil über den Weg gespannt, hat geguckt, ob ich darüber fliege. Ich bin da natürlich drüber geflogen, weil ich es nicht gesehen habe, aber das war dann geklärt hinterher. Dann kam mein bester Freund und hat den verkloppt und der hat dann gesagt, ja, okay, ich weiß jetzt ungefähr, was du für ein Problem hast. Ich kann mir das lebhaft vorstellen. Sah bescheuert aus, wie du darüber geflogen bist, aber damit war es geklärt. Das sind aber meine Welten. Okay, da konnte ich das noch alles regeln.
Silke hat ihr Abitur 1991 abgelegt. Sie hat ihr Studium bereits abgeschlossen und arbeitet im öffentlichen Dienst.
Ich habe meinen Realschulabschluss dort gemacht. Und dort ziemlich gut und wusste im Grunde nicht so richtig, was danach anzufangen ist, nach dem Realschulabschluss. Weil so ein blinden Studienwerk oder so eine Ausbildungsstätte wollte ich nicht unbedingt. Ich wollte auch eigentlich nicht so einen richtig blindenspezifischen Beruf lernen. Und das war recht kompliziert. Und dann hieß es eigentlich, gibt es nur die Alternative, doch das Abitur zu machen, weil die Zensuren halt dementsprechend auch waren.
Das fing irgendwie fünfte Klasse so an mit, dass dann halt irgendwie plötzlich Fangen spielen und Tischtennis spielen und gut Schlittschuh laufen können und ins Kino gehen und irgendwie die ersten Partys feiern, dass es dann wichtiger wurde als Lego. Und wichtiger wurde als sich irgendwelche Fantasiespiele auszudenken. Also auch für mich natürlich. Und das ist eigentlich so die erste Zeit echt gewesen, wo das dann auseinanderbröckelte alles. Also wo das ganz rapide dann abnahm. Das heißt, es waren erstmal so keine wirklich guten Voraussetzungen. Und irgendwie ist mir dann auch fünfte, sechste Klasse aufgefallen, dass ich das, was ich sein will, also mal ganz abgesehen davon, ob ich das wirklich will oder ob das irgendwie, ob ich das halt sein will, weil ich irgendwie anerkannt sein will, dass ich das halt nie sein kann. Dass es halt immer nicht geht. Also und zwar wirklich ganz klar nicht geht. Also nicht nur nicht geht, weil ich nicht genug dafür trainiere oder genug dafür übe oder arbeite, sondern es geht einfach von Grund auf nicht. Und das war ziemlich hart. Und ich habe das damals natürlich überhaupt nicht realisiert. Ich habe einfach immer nur so gemerkt, es ist irgendwie was und die anderen haben halt richtig viel Spaß auf den Partys und irgendwie packe ich das nicht. Irgendwie komme ich da nicht rein. Also ich wollte mich dann so nicht damit zufrieden geben, zu sagen, okay, ich krieg vielleicht 70% so von dem. Also ihr habt vielleicht die 100%, ich krieg vielleicht die 70% und irgendwie bin ich froh darüber, weil ich könnte auch nur 10% kriegen. Sondern es fing damals echt schon an, was dann später einfach immer noch mehr wurde, dass ich mir so dachte, okay, dann hole ich mir irgendwie meine 100% irgendwo anders, also in irgendeinem anderen Bereich.
Ich habe halt bestimmte Anziehsachen angezogen, die ich halt mochte und wusste gar nicht, was es teilweise für furchtbare Anziehsachen gibt, die ich dann also hätte anziehen müssen, um bei den anderen in zu sein. Und ich habe das aber auch persönlich überhaupt gar nicht eingesehen, warum ich das machen soll, nur weil die das machen. Ich fand das völlig blöd. Also und ich denke mal, dass man da als Blinder vielleicht auch ein Stück weit ehrlicher ist, weil man sich praktisch gar nicht so von dem, was die anderen machen, immer so beeinflussen lässt.
Also ich weiß nicht, die Neugier hielt sich in Grenzen. So in der ersten Woche weiß ich, dass sich auch Leute mal so zu mir gesetzt haben und mit mir geredet haben, aber das war dann auch eher andere Gesprächsthemen. Also das war dann eher, was ich für Musik höre oder ob ich Meerschweinchen mag oder sowas. Was ich erst auch total positiv fand. Also ich dachte eigentlich, die Leute, denen ist es vielleicht gar nicht so wichtig, dass ich behindert bin. Die sehen das vielleicht gar nicht als was so Besonderes. Die kommen vielleicht damit klar, das dachte ich am Anfang. Aber dem war nicht so, sondern die hatten dann einfach irgendwann gar kein Interesse mehr.
Ich war nicht überdurchschnittlich musikalisch. Ich war zwar musikalisch, aber ich konnte damit nicht angeben. Ich sah nicht besonders attraktiv aus. Es war einfach so, ich war nicht interessant. Und ich denke, das war der Punkt, ja, so ein, zwei Leute, mit denen man sich verstanden hat. Aber es war schon so, dass man auch öfter übersehen worden ist. Also es war schon so, dass wenn wir jetzt irgendwo hingehen sollten, also ich musste mich da alleine hinfinden. Es kam nicht irgendwie von den Schülern so der Ansatz, komm, ich nehme dich mit oder ich helfe dir oder komm, was machen wir, müssen da rüber. Also das, nö. Ich war da ziemlich allein auf mich gestellt. Ich musste mein Ding da alleine selber durchziehen.
Die Lehrer, die ich damals hatte in der Grundschule, die Klassenlehrer, die waren beide sehr engagiert und denen war das beiden auch sehr wichtig, alles. Aber die haben so ein paar Sachen gemacht, die einfach unglaublich waren. Also zum Beispiel kam dann halt so Geschichten, so es wurden diese drei Punkte, also dieses Blindenzeichen, wurden dann irgendwie aufgemalt, so auf so ein relativ großes Blatt. So, es wurde an die Wand gehängt und immer wenn es in der Klasse unruhig wurde, dann wurde einfach wortlos auf diese drei Punkte gedeutet. Sozusagen als, als Aufforderung, so jetzt seid mal ruhig, sonst kriegt der Jonas nichts mit, so, weil der hört ja nur, der sieht ja nicht. Und das ist natürlich, kann man jetzt sagen, so vom rein lerntechnischen her, ist das natürlich eine günstige Sache. Es ist ja wahr, dass ich sonst irgendwie vieles nicht mitgekriegt hätte. Aber was das halt in den Köpfen so von irgendwelchen Viert-, Fünftklässlern bedeutet, wenn ich derjenige bin, der irgendwie das Lustige, den lustigen Unterrichtsspaß irgendwie kaputt macht. Ich weiß nicht, ob die das nicht gesehen haben. Oder vielleicht sehe ich jetzt auch irgendwas nicht.
Das klingt vielleicht für jemanden, der nicht auf dieser Schule war, ein bisschen komisch, weil es ja eigentlich gar nicht so schlecht ist, über Sachen lange zu reden. Aber ich glaube einfach, dass man auf die Dauer keine Lust mehr hat, gerade in diesem schwierigen Alter, so 13-, 14-Jährige. Die finden das vielleicht erst ganz spannend. Also eine Stunde meinetwegen was über Blinde zu hören, ist vielleicht ganz spannend, aber irgendwann wird es wahrscheinlich einfach zu viel. Und man wird generell ein bisschen in so eine Ecke gestellt. Gar nicht mal so im negativen Sinn, aber es wird erst mal hervorgehoben, dass man anders ist. Und ja, also ich kam mir manchmal vor wie so ein exotisches Zootier oder irgendwie sowas. Also so, guckt mal alle da ist jemand, der hat irgendwie, na, ich will nicht sagen Makel oder so, aber jedenfalls was anderes.
Ja, auf meinem Zeugnis stand zwar immer, ich muss mehr auf die anderen zugehen, aber ab so einem gewissen Punkt konnte ich das auch gar nicht mehr auf die anderen zugehen, weil einfach dieses erste Vertrauen sozusagen, was ich denen noch entgegengebracht habe, so in den ersten Tagen einfach in absolut ganz kurzer Zeit sofort zerstört war und ich deshalb auch überhaupt nicht mehr auf die zugehen konnte. Und ja, es war dann irgendwann so, dass ich halt auch, weil meine Klassenkameraden auch meine Blindheit ausgenutzt haben, um mich halt zu ärgern und mir halt Sachen versteckt haben und all solche Sachen oder mir auch zum Beispiel, also im Übermut zum Beispiel auch ein Feuerzeug an den Pony gehalten haben und mir die Haare angebrannt haben oder mir Haarsträhnen abgeschnitten haben und all solche Sachen, ich denen halt irgendwann auch gar kein Vertrauen mehr entgegenbringen konnte und ja, sich das dann irgendwann eigentlich so auf die Lehrer reduziert hat.
Worüber sich die Leute unterhalten haben, so wie die Leute geredet haben. Die Sprache wurde auf einmal anders, die Themen wurden wie gesagt anders und über Mode zum Beispiel konnte ich einfach nicht reden oder über Filme zum Beispiel. Das ist wieder so ein Ding, so hätte ich mich wahrscheinlich einarbeiten können. Also wirklich, wirklich auch bewusst jetzt einarbeiten. Also ich hätte eben echt einfach dafür arbeiten müssen. Ich hätte irgendwie mir irgendwelche Sachen vorlesen lassen müssen. Ich hätte mir irgendwie die Bravo vorlesen lassen müssen. So. Und das hätte wahrscheinlich auch irgendwie geklappt. Also, aber ich glaube eben, dass ich dafür auch die Energie, wahrscheinlich wollte ich das auch gar nicht so richtig. Also denke ich mir jetzt so im Nachhinein. Weil das war der Unterschied. Also, dass auf einmal, dass die auf einmal Sachen wussten, die ich nicht wusste. So. Und Sachen konnten einfach auch, die ich nicht konnte. Das war früher nie so. Es war früher in der Anfangszeit der Grundschule zum Beispiel, war es eigentlich eher so, dass ich Sachen konnte, die nicht konnten. So. Und dann hat sich das plötzlich umgekehrt so ein bisschen.
Das veränderte sich bei mir so ein bisschen, sagen wir mal so, die Anerkennung, die ich bekommen habe, oder sagen wir mal auch so ein bisschen dieses positive Feedback, als ich mich halt körperlich sehr verändert hatte. Also ich habe innerhalb von einem Jahr 45 Kilo abgenommen. Das heißt also, ich habe mich regelrecht halbiert. Und ab dem Moment war ich ein bisschen interessanter. Ich hatte halt irgendwie, da fehlte ein Lästerpunkt, denke ich mal. Dieses Übergewicht fehlte. Ich habe mich äußerlich verändert und da passte das so ein bisschen mehr. Ich denke mal, das ist die Oberflächlichkeit der Jugendlichen. Die war auch schon damals da. Und das passte halt dann irgendwie ein bisschen besser ins Schema rein. Dann suchte man sich vielleicht ein bisschen eher ein anderes Opfer.
Und dazu muss ich sagen, dass ich mit meinem Klassenlehrer extreme Schwierigkeiten hatte. Und ich hatte wenigstens das Gefühl, dass er auch nichts getan hat, um mich wirklich zu integrieren. Also es gab dann wohl auch Klassengespräche mit den Leuten über mich oder über Sachen, die mit mir zu tun hatten. Zum Beispiel haben nämlich meine Mitschüler nicht akzeptieren wollen, dass ich Zeitverlängerung bekommen habe bei den Prüfungen, also bei den, wie heißt das noch? Klassenarbeiten. Ich glaube, in der Mittelstufe heißt das noch Klassenarbeiten oder so. Also das wollten sie nicht akzeptieren, obwohl das dann wirklich nur um eine Viertelstunde oder 20 Minuten ging, die ich wirklich gebraucht habe, weil ich viel langsamer lese oder zum Beispiel bei Mathe, was Kurven zeichnen und sowas angeht, das dauert einfach länger. Und mein Lehrer ist darauf erstens nicht richtig eingegangen und hat mir selber dann zweitens ziemlich zugesetzt. Jetzt nicht direkt im Unterricht oder so, sondern in den sogenannten Einzelstunden. Die sind eigentlich dazu da, eben um einem das Leben leichter zu machen, um einem nochmal Sachen zu veranschaulichen. Und dieser Lehrer hat die aber oft dazu benutzt, um mir zu sagen, dass ich total anders bin und dass ich eigentlich auf sozialem Gebiet überhaupt keine Chance habe. Also dass ich mit den Leuten gar nicht erst versuchen muss, klarzukommen, weil ich das alles total verbockt habe, weil ich nicht auf die zugegangen bin, weil ich einfach anders bin, weil ich einfach keine soziale Kompetenz habe und ja, dass man mir schon an meinem Gang zum Beispiel ansehen würde, dass ich anders bin, wenn ich so in den Raum reingeschlichen komme. So.
Also ich hatte vorher einen Blindenfreund, den hatte ich da, das war auch ein Schüler meines damaligen Ambulanzlehrer. Und dann hatte ich, das hatte sich dann irgendwie erledigt, die Beziehung nach 9 Monaten. Und dann hatte ich einen sehenden Freund durch die Tandemgruppe kennengelernt. Das war mein Pilot, der saß vorne und war ein Reiz. Es war jetzt nicht die große Liebe überhaupt, aber es war einfach nett, dass der sich für mich interessiert hat und das passte auch ganz gut. Ich sah halt optisch sehr niedlich dann auf einmal aus, so schön schlank und kurze Haare und das war alles, passte alles ganz gut. Hellblond, braun gebrannt. Und er war halt auch eine ausgesprochene Schönheit. Groß, braune Augen, dunkle Haare, sehr gepflegt, durchtrainiert mit Karate und ich weiß nicht was. Es passte. Das tat mir gut. Das war echt schön. Ich hatte echt einen netten. Also waren auch viele neidisch. Es wurde auch echt, darüber wurde nämlich dann in der Schule auch öfter geredet. Als ich dann im 13. Jahrgang war und mich mein Freund dann wieder öfter gemeinsam zur Schule ging, der ging halt aufs Steglitzer Gymnasium und dann hatte der mal eine Stunde später oder hat mich mal von der Schule abgeholt oder wir haben uns irgendwo getroffen. Das wurde dann schon gesehen und das war schon Tuschelthema. Also das wusste ich auch. Das tat aber, für mich war das positiv.
Ja, halt so Sachen wie zum Beispiel diese Diskos am Abend immer, die dann veranstaltet worden sind, die waren für mich sehr schlimm, weil da war es halt dunkel und dann tanzten halt alle und dieses Disco-Getanze, sag ich jetzt mal, das sind ja irgendwelche merkwürdigen Zappeleien und körperlichen Verrenkungen und ich wusste halt gar nicht, was ich da machen soll, weil ich das halt nicht wusste, wie das geht und es nicht kannte und mir da irgendwie saudumm vorkam, mich da irgendwie so ganz komisch zu bewegen und meine Tanzpartner, die waren ja auch dann, das ist ja nicht so wie beim klassischen Tanzen, wo man dann jemanden so im Arm hat, sondern die waren dann ja auch so einen Schritt weit weg von mir und insofern war es halt so, als ob ich ganz alleine tanzen würde. Ich habe meinen Tanzpartner ja praktisch gar nicht wahrgenommen und das war von daher halt total schlimm.
Das war auch nicht mein Highlight, das stimmt schon, aber weil uns ja dieser Blickkontakt fehlt, also was uns zum Beispiel Blinden ganz doll fehlt, ist ja dieses Flirten. Das ist ja das Schönste überhaupt, was es für einen Sehenden gibt. Das können wir einfach gar nicht so. Diesen Kontakt über Blickaufnahmen machen. Für mich war Disco halt nur dann interessant, wenn ich in Gruppen da war. Ich erinnere mich an den schönsten Disco-Besuch war für mich mein Junggesellenabschied feiern. War mit 2 Freundinnen unterwegs in der Disco in Diedersdorf, Kuhstall. Dunkel, ganz furchtbar damals eigentlich. Und wir haben da irgendwie 3 Jungs aufgerissen. Das war richtig toll. Also so in Verbindung mit Sehenden geht das halt schon, aber alleine geht's halt gar nicht. Die müssen dann schon zum Beispiel sagen, lach mal rechts rüber, so ungefähr, ne? Guck mal nach rechts, lach mal rüber, ne? Der kommt jetzt. Guck mal schräg runter. Also sowas funktioniert dann halt, ne? Oder, aber da braucht man halt wirklich einen guten Part nebenbei, dann geht das gut. Dann macht's auch Spaß.
Also einerseits dachte ich, dass ich das wirklich alles ändern werde und im nächsten Moment habe ich dann gedacht, aber eigentlich bin ich nicht so und eigentlich will ich das auch überhaupt nicht und eigentlich können die mich alle mal, also ich werde mich nicht ändern. Also bei mir war das einfach eine Protesthaltung, ich habe mich zurückgezogen, ich hatte überhaupt keine Lust mehr, mich irgendwie einzubringen in dieser Schule, an der ich irgendwie nicht so richtig landen konnte. Ich habe auch mit meinen Klassenkameraden herzlich wenig geredet. Und das hat eben meinen Klassenlehrer und auch viele andere Lehrer dazu gebracht, die Vorwürfe oder was auch immer das waren, mir gegenüber noch zu verstärken. Also der hat dann sowas erzählt wie, ich bin sowieso asozial und ich gebe auch den Leuten mein großes Wissen nicht weiter, obwohl ich ja so viel habe. Immerhin habe ich ja die Klasse übersprungen. Und so lief das dann. Bis ich dann eben so in der 11. war ich kaum da. Also da habe ich dann den Unterricht geschwänzt oder krank gefeiert. Also ich muss dazu sagen, dass ich auch öfter mal krank war, wo ich jetzt glaube, dass das psychisch war. Also dass ich einfach mich zu schwach gefühlt habe, um da hinzugehen. Da habe ich fast die ganze 11. Klasse gefehlt. Dann ist noch mein Großvater gestorben, da habe ich den Rest auch noch gefehlt. Dann bin ich nach England gegangen, um weit weg zu sein. Das hat auch gut funktioniert. Und da hatte ich dann in dem Jahr wenig Probleme mit der Schule, einfach weil ich nicht da war.
Also ich habe dann irgendwann angefangen, Walkman zu hören in den Pausen. Und irgendwie es hat geklingelt, zack, Kopfhörer auf. Irgendwie meinen Kram gehört. Und wusste, dass es mir irgendwie leid tut so, aber deswegen meinte ich das vorhin mit dem irgendwelche Strategien zu entwickeln. Also ich wusste einfach nicht, wie ich da rauskommen konnte, weil irgendwie die Kraft so wirklich jetzt zu haben, in der Pause irgendwie mal aufzustehen und irgendwie irgendwas total Lustiges mal zu erzählen und auf einmal Mittelpunkt zu sein und irgendwie so, auf jeden Fall irgendwie dann da reinzukommen, die hatte ich auf keinen Fall. Also die hatte ich ganz klar nicht. Und auf der anderen Seite war, glaube ich, auch noch echt dieses Ding, dass ich mir dann so dachte, okay, püh, dann will ich halt nicht. So, wenn ihr nicht wollt, dann will ich halt auch nicht. So, ich bin sowieso irgendwie Musiker und Musiker sind immer schrullig, deswegen ist das schon in Ordnung so. Und es ist mir natürlich nicht gut gegangen damit. Natürlich nicht.
Ich habe mich auf meine Lehrer gefreut, die ich ja dann jeden Tag gesehen habe. Und ich habe privat halt auch eine Handvoll Freunde gehabt. Ich habe ein super gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Die sind mir beide super, super wichtig. Ich hatte mein Jura, womit ich mich auch während der Schulzeit schon beschäftigt habe. Also ich brauchte während des Unterrichts irgendwie niemanden, ja, mit dem ich da irgendwie dann getuschelt hätte oder Zettelchen geschrieben hätte oder so. Also klar, also was mich natürlich getroffen hat, auch wirklich persönlich sehr getroffen hat, war, dass halt oftmals so gewesen, dass ich allein gesessen habe. Dass halt, wenn neben mir ein Stuhl frei war, halt keiner gekommen ist, der sich halt neben mich gesetzt hat. Aber naja, da irgendwie, das geht dann halt auch irgendwie.
Ich denke mal, diese Fichtenberg-Jahre, diese 4 Jahre, haben mir unheimlich viel gezeigt an Entwicklung halt einfach. Dass man sich nicht so in den Vordergrund stellen muss. Dass man halt, also für mich die Behinderung auch nicht so vordergründlich ist. Ich musste halt irgendwo Prioritäten setzen. Und ich wusste dann nachher im Studium halt ganz einfach, dass ich ganz anders auf die Leute zugehen musste. Dass ich mich irgendwie organisieren muss. Dass ich zwar mit den Dozenten reden muss. Ich kann nicht erwarten, dass alle denken, oh, die kann ich gucken und ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe. Ich kann nicht erwarten, dass das alle ganz toll finden. Sondern es ist eine Mehrarbeit. Und im Studium war es halt einfach, dass da war irgendwie ein viel mehr größeres eine Gruppenbildung halt auch einfach für mich da. Da kamen alle neu zusammen und das war für mich halt einfacher. Und alle hatten eine Reife auch entwickelt, sodass man die Probleme, die ich am Fichtenberg hatte, wo so Gruppenarbeiten sich echt schwierig gestalteten, das kannte ich nachher gar nicht mehr.
Also ich würde so ganz generell vielleicht erst mal sagen, also dass ich jetzt aufgrund dieser negativen Erfahrung jetzt nicht irgendwie diese Integration abschaffen würde oder so. Also trotz allem, was ich erlebt habe, finde ich immer noch, dass es gut war, dass ich es gemacht habe. Und würde sozusagen ja Personen, die ja auch eine gewisse Standfestigkeit haben, also jetzt nicht zum Beispiel jemand, der gerade ganz frisch sehbehindert oder blind geworden ist, sondern halt jemand, der auch da, der mit sich selber halt auch irgendwie so im Reinen ist, sag ich jetzt mal, dem würde ich zum Beispiel trotzdem ja empfehlen, das auf jeden Fall zu versuchen, weil man eben auch wirklich ja fürs Leben was lernt, wenn man sich diesem ganzen Stress sozusagen da aussetzt.
Ich glaube, dass ich eine andere Auffassung von Integrationsschule habe. Also weil ich nicht finde, was damals irgendwie immer das Hauptkriterium war, nämlich dass, ist vielleicht ein bisschen boshaft, aber ich habe das so empfunden, also dass die Leute in der Klasse lernen sollen, wie man mit Blinden umgeht, sondern dass das absolute Hauptkriterium für mich ist, ich muss lernen, wie ich mit den Sehenden umgehe. Und das ist damals ganz klar nicht gefördert worden. Wenn irgendwas getan wurde, dann war es immer die anderen darauf hinzuweisen, du musst den mitnehmen, er kann das alleine nicht, du musst ihm helfen, der ist zwar blind, aber er ist sonst völlig normal und ist sonst ein völlig normaler Mensch. Alles ganz lieb, sowas auch zu sagen, aber es ist für mich nicht der Hauptbestandteil in der Integrationsschule. Weil dann kommen vielleicht, mal angenommen, 20 der Leute bleiben in meinem Jahrgang, ist nicht passiert, aber könnte man mal so annehmen, dann kommen halt irgendwann nach dem Abitur, kommen 20 Leute raus, die vielleicht ein bisschen Ahnung von Blinden haben. Das ist gut. Das ist total gut. Aber im Wesentlichen bin ich es, der irgendwie eine Ahnung von dieser Welt kriegen muss. Weil ich komme aus der Schule raus und werde sicherlich nicht 20 weitere Leute in meinem Studiensemester dann haben, die zufällig auch mit Blinden irgendwie auskommen können. Das heißt, ich werde dann vor die neue Situation gestellt, mit den Leuten klarzukommen. Das heißt, was wirklich passieren muss, für mich zumindest, ist in der Integrationsschule, dass ich ganz klar gesagt kriege, von Leuten wirklich gezeigt kriege, so funktioniert die Welt.
Ich finde es auf jeden Fall günstig, mit Sehenden zur Schule zu gehen, weil man sonst wirklich sehr schnell in einer Art Ghetto landet. Also ich habe die Erfahrung einer Sonderschule oder einer Blindenschule eigentlich erst gemacht, als ich in der 11. Klasse 6 Wochen an einer Blindenschule in England verbracht habe. Also das war in der Situation eigentlich nur, um mein Englisch aufzubessern. Aber ich habe gleichzeitig eben diese andere Erfahrung gemacht, wie das ist, nicht mit Sehenden, also mit Nichtsehenden zur Schule zu gehen oder nur mit Nichtsehenden zur Schule zu gehen. Und das ist irgendwie schon anders. Also ich habe mich einerseits sehr wohl da gefühlt, weil diese ganze, also die Welt des Äußeren scheint sozusagen wegfällt. Das war denen völlig egal, ob ich jetzt geschminkt da rumlaufe oder ob ich hippe Klamotten anhab oder nicht. Also diese Dimension fällt dann total weg. Aber es ist auch sehr, ja, naja, ist eine Welt für sich eigentlich.
Zwölf Jahre später treffe ich Hanna, Pamela, Silke und Jonas wieder. Hanna lebt inzwischen in einer Hinterhauswohnung in Berlin-Moabit.
Also ich habe meinen Master 2008 gemacht und bin dann wieder nach Berlin gezogen, weil ich dachte, in Frankfurt-Oder finde ich niemals einen Job. Und schwupps habe ich dann ein Angebot bekommen, an der Uni zu arbeiten in einem Forschungsprojekt zur norddeutschen Alltagssprache. Ja, und da habe ich dann 4 Jahre lang gearbeitet. Und in der Folge kam dann die Idee auf, dass ich noch eine Doktorarbeit schreibe. Und damit bin ich bis heute beschäftigt. Ja, also das ist der andere Teil meines Lebens. Privat hat sich noch viel mehr getan. Einmal habe ich leider meine beiden Hunde verloren, an denen ich bis dahin ja unglaublich hing. Also vor allen Dingen meinen alten Herr vermisse ich unglaublich, meinen alten Führhund. Der ist jetzt 2014 gestorben. Dafür hatte ich aber kurz vorher, das hat er auch noch erlebt, was ich sehr gut fand, habe ich geheiratet. Und meine Tochter hat sich dann ganz kurz nach Clydes Tod angekündigt und ist dann Anfang 2015 geboren. Also mein Mann ist Exil-Tibeter, also in Indien aufgewachsen und war dort als buddhistischer Mönch tätig, bis er erblindet ist. Und ist dann nach Deutschland gekommen, um operiert zu werden. Das hat leider nicht funktioniert, also man konnte sein Augenlicht nicht retten. Aber dafür hat er dann angefangen, als Gast in der Zäuneschule vor allen Dingen so blindenspezifische Fertigkeiten zu erwerben. Und da haben wir uns kennengelernt, weil ich seinerzeit da als Schulhelferin gearbeitet habe. Und eigentlich war das am Anfang eher unromantisch. Also habe ich versucht, ihm ein bisschen Deutsch beizubringen oder bei den Hausaufgaben zu helfen. So kam das dann aber mit der Zeit. Ist was anderes draus geworden. Das Kind ist ein Traumkind und im Nachhinein betrachtet irgendwie sicherlich ein Wunschkind, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Also das hat uns ganz schön überfallen sozusagen. Also Mila kam einfach und war nicht mehr aufzuhalten. Wir haben das jetzt noch keine so richtig massive Grenze entdecken können. Jenseits des Fingernägelschneidens, was nicht so eine tolle Aufgabe ist, finde ich. versuche jetzt zu feilen, aber das macht so ein kleines Kind auch nicht so lange mit. Ansonsten geht es bis jetzt erstaunlich gut, weil wir, glaube ich, aber auch nicht so ein wildes Kind haben. Also Mila läuft jetzt zwar, aber sie ist kein Kind, das sich von der Hand losreißt und wegrennt, Gott sei Dank. Also wenn das noch kommen sollte, wenn sie eben stabiler auf ihren Beinen ist, dann müssen wir uns dann was überlegen. Und das sind jetzt alles so Zukunftsvisionen, aber ich denke auch schon, dass ich mich besser fühle, wenn ich mit anderen Eltern, also sehenden Eltern, auf dem Spielplatz bin zum Beispiel und nicht alleine die Verantwortung für mein 10 Meter weiter spielendes Kind übernehmen muss. Also das kann ich mir schlecht vorstellen, dass ich mich damit gut fühle, weil ich eben einfach nicht mitkriege, ja, über welchem Abgrund sie gerade hängt oder in welche andere Lebensgefahr sie sich begibt. Und kleine Kinder begeben sich ja immer in Lebensgefahr irgendwie, die sind ja Meister da drin. Also deswegen, da denke ich mal, würde ich gerne sehende Hilfe in Anspruch nehmen. Ansonsten läuft es aber wirklich erstaunlich gut.
Pamela treffe ich am gleichen Ort, an dem auch unser erstes Gespräch stattgefunden hat. Sie hat sich im Nebenhaus der Eltern in Berlin-Britz eine Rechtsanwaltskanzlei aufgebaut.
Ich habe 2004 das erste juristische Staatsexamen gemacht, dann 2 Jahre Referendariat, also praktische Ausbildung. Ich war konkret in der Verwaltung der Justizvollzugsanstalt Moabit, also im Gefängnis. Und nochmal bei der Staatsanwaltschaft in der Abteilung für Tötungsdelikte. Es war rückblickend die spannendste Zeit meines Lebens eigentlich. Und 2006 war dann meine praktische Ausbildung beendet und ich habe das zweite juristische Staatsexamen gemacht. Ja, und dann kam sozusagen, wie geht's weiter auf dem Arbeitsmarkt? Am einen Tag noch Rechtsreferendarin, Prüfungskandidatin und am anderen Tag dann arbeitssuchend. Ja, und dann war ich von November 2006 bis Februar 2007 im Prinzip dann ohne Job, arbeitssuchend und habe mich dann eigentlich relativ schnell entschlossen, weil ich eben auch gemerkt habe, dass ich im öffentlichen Dienst nicht unterkomme, mich dann als Rechtsanwältin selbstständig zu machen. Also ich weiß noch, wie ich zu meinem Vater gesagt habe, na gut, dann mache ich mich jetzt halt selbstständig, weil ich eben auch bei anderen Kollegen dann nicht untergekommen bin, weil die eben auch teilweise Vorbehalte hatten, wie das werden soll mit einer blinden Rechtsanwältin, dass mich die Mandanten vielleicht nicht akzeptieren oder weil die gedacht haben, ich kriege das in der Gerichtsverhandlung nicht hin. Und da hat mein Vater schon so ein bisschen ein Zittern in der Stimme gehabt und gesagt, ja, das ist ja auch alles gar nicht so einfach und so. Aber ich habe halt gedacht, okay, du willst halt keine Schulden machen, das ist quasi so das oberste Gebot und alles andere, das findet sich irgendwie. Und dann habe ich halt einfach losgelegt. Ich habe mich als Rechtsanwältin auf Strafrecht spezialisiert. Ich bin also Fachanwältin für Strafrecht. Das heißt, ich verteidige Leute, die eben gegen das Gesetz verstoßen haben. Diebe, Mörder, Räuber, Brandstifter. So die ganze Bandbreite, kann man sagen. Das mache ich in ganz Deutschland. Also wenn der Tatort anderswo liegt als in Berlin, dann muss ich eben auch reisen. Ich habe sehr viele, die im Gefängnis sitzen, sehr viele Mandanten. Ich vertrete aber auch Opfer von Straftaten, also Jugendliche und junge Erwachsene, die eben misshandelt worden sind, Frauen, die vergewaltigt worden sind, Leute, die überfallen worden sind. Also das ist quasi nochmal so die andere Seite dann auch der Medaille. Und jetzt eben meine Mandanten, die zu mir kommen, die kommen halt zu mir, weil sie mich mögen, weil sie halt glauben, dass ich ihnen gut weiterhelfen kann. Und da spielt meine Sehbehinderung überhaupt gar keine Rolle. Aber ich weiß, dass ich im Gefängnis auch einen sehr guten Ruf habe bei den Inhaftierten. Und also ja, viele sagen auch, ja, die muss ja dann besonders gut sein, wenn sie sich trotz ihrer Blindheit da durchgekämpft hat durch das Studium. Oder die sagen, ich beurteile sie nicht nach dem Äußeren. Oder die sagen, was ich sehr berührend fand, dass meine Eingeschränktheit, die stellen sich ja mein Leben als sehr eingeschränkt vor durch meine Sehbehinderung, dass meine Eingeschränktheit lebenslang andauert und ihre Eingeschränktheit durch das Eingemauertsein im Prinzip endlich ist. Und diese Erkenntnis hat auch schon bei einigen völlig neue Kräfte freigesetzt, völlig neuen Lebensmut. Und das finde ich dann auch sehr beeindruckend, muss ich ehrlich sagen, weil an sowas denkt man ja gar nicht, wenn man diesen Beruf ergreift.
Jonas wohnt noch in der gleichen Hinterhauswohnung über seinem Übungsraum in Berlin-Friedenau.
Ich habe den Abschluss gemacht, also Diplom, hier in Berlin.
an der UdK. Und hatte dann eigentlich noch überlegt, weiter zu studieren. Es gab dann noch so einen Aufbaustudiengang Klavier. Und dann gab es dafür nochmal so eine Aufnahmeprüfung. Und ich hatte mich dann angefangen, auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Und dann gab es irgendwann so einen Moment beim Üben, wo ich so gemerkt habe, das geht irgendwie in eine falsche Richtung. Also ich mache jetzt hier gerade Musik in der Form, dass es mir körperlich einfach nicht gut tut. Also ich habe einfach körperlich sehr unökonomisch gespielt, sagen wir mal. Und habe dann was ganz anderes gemacht. Ich habe dann 2006 so eine Ausbildung zum Physiotherapeuten angefangen. Bin dann nach Mainz gegangen und habe dann da irgendwann gemerkt, also es ist lustig, wenn ich es so erzähle, dann ist es auch, ich habe ja relativ wenig Sachen abgebrochen, so. Jetzt gerade klingt es so. Aber es waren tatsächlich zwei Sachen hintereinander, die ich irgendwie so kurzfristig abgebrochen habe. Weil bei Physiotherapie war das nämlich auch so. Ich meine, das ist einfach auch so ein Grundding an mir. Also sind halt einfach diese sehr, sehr fundamentalen Selbstzweifel. Und die halt in der Musik auch ganz deutlich sind und auch schon immer waren und so. Und deswegen war das, glaube ich, für mich einfach von vornherein wichtig, zumindest Sachen auszuprobieren, die halt vielleicht eine Alternative sein könnten. Und dann habe ich im gleichen Jahr habe ich was völlig anderes gemacht. Dann habe ich diesen Aufbaustudiengang zum wissenschaftlichen Dokumentar / Information Specialist gemacht. Und habe dann eine Anstellung gekriegt für 16 Stunden die Woche im Deutschen Blindenmuseum in Berlin-Steglitz. Und dann ging das eigentlich auch los so, dass ich mit dieser deutschsprachigen Singer-Songwriterin angefangen habe zu arbeiten, Dota, die Kleingeldprinzessin, hieß sie ja früher. Und habe dann am Anfang so ein bisschen gastauftrittmäßig mitgemacht und seit 2012 bin ich halt fest in der Band mit drin als Keyboarder. Und also es lief ja schon immer ziemlich gut mit Dota, aber so ab 2012 ging es eigentlich los, dass es so ein bisschen kontinuierlich angestiegen ist. Und das war dann für mich auch eine Überlegung zu sagen, 2013, ich höre da auf in dem Blindenmuseum und kann davon leben. Also was ich wenig kenne, bis gar nicht, oder ne, sagen wir wenig, ist so ein Gefühl, in so einer Spezialsituation zu leben. Also ich habe das jetzt gerade bei dieser Produktion an einer Kölner Oper gemerkt. Das war denen halt vollkommen egal, ob ich jetzt irgendwie sehen kann oder nicht, sondern das Ding muss laufen. Und die Produktion muss laufen. Und wenn ich halt den Ton nicht an der richtigen Stelle abfahre oder irgendwie die Musik irgendwie was nicht funktioniert, dann hat es die nicht interessiert, ob ich jetzt da irgendwie länger brauche zum Lesen oder ob meine Technik oder ob ich halt nicht weiß oder vergessen habe, was auf dem Knopf drauf steht oder ob das für mich jetzt irgendwie unübersichtlicher ist oder so. Das war völlig egal. So, darum ging es nicht. Das Ding muss laufen. Und das war irgendwie gut. So. Also das war, ich meine, das ist ja bei Dota, ist es ja genauso. Weißt du, das ist eine Show und die muss irgendwie funktionieren. Und wenn ich das nicht auf die Reihe kriege, dann fliege ich halt raus. Aber das ist natürlich ganz schön zu wissen, so okay, die nehmen jetzt nicht irgendwie Rücksicht darauf, dass ich halt nicht sehen kann. Weil das ist ja bei vielen Blinden häufig, kommst du an so einen Punkt, wo du dich einfach fragst, ey, wie viel ist jetzt hier eigentlich gerade wirklich erster Arbeitsmarkt und wie viel ist jetzt gerade so ein bisschen Pillepalle Kinderspielplatz, einfach weil sich die Leute so zurücknehmen, weil ich halt nicht sehen kann und jetzt wird es irgendwie alles so ein bisschen auf kleiner Flamme gekocht. Und dann lief ja noch die andere Geschichte parallel, dass ich seit 2013 habe ich einen Sohn, also ein Kind. Und ich lebe aber nicht mit der Mutter zusammen. Und das Kind, also er ist jetzt 3 und 4 Monate. Also ich habe immer probiert, möglichst viel Zeit so mit ihm zu verbringen und das auch möglichst gut zu machen und will das auch weiterhin. Und es ist ganz toll mit ihm und es erdet mich auch unheimlich, wenn ich so mit ihm unterwegs bin. Und
Also weil es für ihn ja auch so völlig normal ist, so dass ich und die Mutter auch, also die Mutter ist auch blind, dass wir beide halt auch nichts sehen. So, es ist für ihn einfach so selbstverständlich. Und wenn wir draußen unterwegs sind zusammen oder wir sind irgendwie auf dem Spielplatz, so die anderen Leute machen ständig so einen Terror. Oh nein, vorsichtig, vorsichtig, nein, nicht da, da, da. Und so. Und so die, der Einzige, der halt echt einfach völlig entspannt ist, ist halt mein Sohn. So. Und das ist halt super angenehm. Es macht so einen Spaß. Ja, es ist halt einfach so, weiß nicht, wie man das nennen will, so, so real oder so, mit dem was zu machen. Und das ist eigentlich genau das, was ich auch immer gesucht habe, so, also auch in der Musik. Und was in der Musik manchmal funktioniert, aber sehr selten. Und mit ihm funktioniert es eigentlich ziemlich zuverlässig. Einfach, weil das auch fordert, natürlich. Also ich kann ihm halt ganz viele Sachen, kann ich ihm natürlich nicht geben, was auch echt sehr schade ist. Aber es gibt, glaube ich, ein paar Sachen, die ich ihm geben kann und die ich ihm vielleicht auch besser geben kann als oder anders geben kann als ein sehender Vater. Also gerade, wenn es so um Geräusche geht oder so. Oder ich finde es einfach super wichtig oder super schön, die Möglichkeit zu haben, jemandem zu zeigen, dass halt dieses Hören, also dass das einfach ein zentrales Ding sein kann auch. Und das ist einfach absolut nicht selbstverständlich. Und es ist völlig normal. Du kannst dich irgendwie eine Stunde lang auf die Parkbank setzen und entweder du guckst auf dein Handy und guckst irgendwelche Videos an oder du guckst auch einfach nur den Leuten zu. Auch völlig normal. So würde sich keiner wundern. Aber sich hinzusetzen und einfach mal zu hören, so wie klingt es hier eigentlich jetzt gerade? So wo ist denn eigentlich der Vogel? So, welchen Vogel höre ich denn gerade? Bewegt er sich? Saß der da schon die ganze Zeit? Okay, ist die Frage, ist es besonders wichtig? Aber es ist vielleicht auch die Frage, ist es besonders wichtig, was der Typ auf der anderen Straßenseite jetzt gerade für Schuhe anhat? So kann man sich, glaube ich, auch fragen. Und ich will das gar nicht bewerten. So. Ich finde es das super, dass die gucken, die sollen gucken. Das ist ja gar nicht, ich will es denen gar nicht ausreden und auch meinem Sohn überhaupt nicht ausreden. Im Gegenteil, ich finde es immer toll, wenn er mir auch Sachen erzählt, die er sieht und so. Ich will einfach nur zeigen, dass es halt diesen Hörsinn, dass es den halt auch noch gibt und dass es super schade ist, wenn man den nicht nutzt. Und zwar auch als Sehender. So. Das ist ja, wir können ja nicht besser hören. Wir haben ja nicht andere Ohren als ihr. So. Sondern wir sind es einfach nur mehr gewohnt. Und es gibt so wunderschöne Geräusche und so spannende Geräusche. Und das finde ich einfach, möchte ich einfach gerne so ein bisschen vermitteln, dass die Leute darauf achten auch.
Silke hat gerade die Renovierungsarbeiten in ihrer neuen Wohnung in Berlin-Wilmersdorf abgeschlossen. Es hat sich viel verändert in ihrem Leben.
Beruflich habe ich mich insofern verändert in mehrerer Hinsicht. Ich war ja oder bin immer noch im öffentlichen Dienst beschäftigt, hatte damals eine Stelle im Bürgeramt und habe allgemeine Sozialberatung gemacht, was mir von meinen Kompetenzen her, von der Art der Kommunikation auch immer ziemlich gut lag. Diese Stelle wurde aber eingespart im Zuge von Umstrukturierung. Daraufhin hatte ich eine leitende Funktion. Ich sollte eine Gruppenleiterin und bin leider Opfer von wirklich Mobbingattacken geworden, da andere auf meinen Posten eigentlich scharf waren, weil mein Posten verbunden war mit einer Beförderung und haben es wirklich geschafft, mich innerhalb von einem halben Jahr so mürbe zu machen, dass ich mit einem Burnout zusammengebrochen bin und 2012 erst wieder in den Dienst zurückkehren konnte, aber nur im Grunde auf meinen Wunsch, weil sich das Bezirksamt damals überhaupt kein Interesse hatte, für mich eine barrierefreie Stelle zu suchen, in der man mich mit meiner Behinderung und meinen Kompetenzen, aber auch meinen Schwächen so beschäftigen konnte. Und aufgrund meiner ganzen privaten Situation und menschlich auch, sag ich mal, diesem ständigen Druck, den ich einfach auch nicht gewachsen war mehr, bin ich derzeit leider auch wieder krankgeschrieben und lass mir auch einfach therapeutisch helfen, damit ich diese ganzen Sachen auch geregelt kriege, weil ich immer wieder an die Grenzen komme, wo man sagt, ja, kümmere dich selber, wir können nichts dafür, dass du blind bist und wir sehen uns auch nicht in der Lage, dich zu beschäftigen. Und familiär hatte sich das bei mir halt so entwickelt, dass ich, meine Kinder sind jetzt groß, die haben wir alle fast durch die Schule bekommen. Die Große studiert, die Mittlere macht nächstes Jahr Abitur und der Kleine versucht gerade seinen mittleren Schulabschluss. Wir hatten als Familie ein sehr zeitaufwendiges und kostspieliges Hobby seit 2007. Wir sind alle geritten, haben uns mehrere Pferde angeschafft, haben es recht professionell auch wirklich im Turniersport betrieben. Aber wie schon gesagt, finanzieller Druck, beziehungsweise auch wenn man solche Träume lebt, das ist ja eine Belastung für alle, zeitlich, finanziell und alles auch abzuwägen. Und ich glaube, auch daran ist auch viel, denn weil vieles andere blieb dann halt auch liegen an Wünschen, die man hatte. Und daraufhin hatte sich meine Beziehung mit meinem Mann so abgekühlt, kann ich gar nicht sagen. Aber so heruntergeregelt, dass wir gute Freunde sind, sehr gute, aber die emotionale Ebene oder auch das Verständnis füreinander doch verloren gegangen ist. Und ich finde es auch, also im Nachhinein muss ich sagen, ich finde es auch nicht schlimm, weil ich gerade die Ehe mit meinem Mann und auch die, meine Familie als einen sehr tollen Zeitraum empfunden habe. Ich kann überhaupt nicht schmälern. Wir waren eine super tolle Familie. Wir waren auch ein ganz tolles Paar. Wir haben super tolle Sachen gemeinsam mit den Kindern auf die Beine gestellt. Wir haben ganz viel erreicht. Er hat mich super viel unterstützt. Ich war sehr viel krank. Ich war im Krankenhaus. Ich hatte Unfälle. Und er war immer da. Das ist überhaupt keine Frage. Aber irgendwann verändern sich die Perspektiven und die Lebensträume. Und da muss man sich halt fragen, wie will ich im Alter glücklich werden? Oder werden wir gemeinsam glücklich? Und da wir beide noch recht jung sind, glaube ich, haben wir beide damit den besseren Weg gewählt, zu sagen, er sucht in seinen Perspektiven was für sich, wo er glücklich werden kann. Denn eine blinde Frau zu haben, ist auch für einen sehenden Mann eine Belastung. Und dass er sehr viel wirklich abbekommen hat in der Gesellschaft, nach dem Motto, auch der Soziale und wie kann er und ist der toll, dass er so eine Frau hat und er ja immer dagegen angekämpft hat und gesagt hat, nee, meine Frau macht alles alleine, die kann das. Das hat auch für ihn sehr viel abverlangt und ich denke, daraufhin entwickeln sich Beziehungen einfach auseinander und mein Mann ist 48, der kann sich noch bestimmt eine neue Frau finden, eine Partnerin und ich habe einen Partner gefunden, mit dem ich mein Leben mir für die nächsten 10, 20 Jahre gut vorstellen kann. Er ist berenteter Physiotherapeut, arbeitet aber nebenbei noch, neben der Rente als Qigong-Lehrer und gibt Massagen und Lehrgänge. Aufgrund der Lähmung, der Gesichtslähmung und auch der Hörbehinderung und Sehbehinderung kannst du halt nicht 8 Stunden am Tag massieren durchgängig, ne, oder Physiotherapien machen. Ich denke schon, das ist der Preis unserer Gesellschaftsform, dieses höher, weiter, schneller. Dass eigentlich nicht mehr das gewertet wird, was nicht ganz oben ist. Also das Mittelmaß wird eigentlich nicht mehr gesehen. Überall wird belohnt, was am stärksten ist, was am besten ist. Und ich glaube, das ist genau das Problem. Die Welt ist ziemlich roh geworden, finde ich. Hart und roh. Das ist auch im öffentlichen Dienst so. Das wurde auch in den letzten 20 Jahren festgestellt, dass die junge Generation, die rangezüchtet wurde oder auch jetzt in den führenden Positionen sind sehr leistungs- bzw. sehr karriereorientiert. Da geht es nur um Aufstieg und um Geld. Und da wird auch oft vergessen, der Service am Bürger oder auch die Fürsorge, die man für seine Mitarbeiter hat. Und eigentlich diese Anerkennung, die wir brauchen, die fehlt halt doch schon ganz oft. Man will ja gar nicht gebauchpinselt werden, aber man will gesehen werden. Und dieses ständig ignoriert werden oder nicht gesehen werden oder als Belastung angesehen werden, das zermürbt halt schon ganz schön. Und da braucht man halt Leute, die einem wirklich zur Seite stehen und sagen, das, was du machst, ist gut, das ist in Ordnung. Und die muss man halt finden. Und oftmals findet man sie leider, also so in meiner Erfahrung jetzt, wo ich gesagt habe, ich schaffe das beruflich alles nicht mehr so, diesem Druck standzuhalten, doch in Menschen, die halt auch ein Handicap haben und auch sehen, wo ihre Grenzen sind.
Es wird jetzt gerade extrem ausgeweitet, die Inklusion an allen möglichen Schulen. Ich habe neulich das Abstract gelesen von so einer Dissertation von so einer Sonderschulpädagogin. Die hat irgendwie rausgekriegt, dass ich glaube 80% oder 85% der blinden Jugendlichen, die an normalen Schulen sind, also integrativ beschult werden, und ich glaube zwischen 13 und 17 oder sowas, haben zum Teil schwerste Depressionen. Also haben Depressionen bis schwerste Depressionen. 85%. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn das so ein bisschen bekannter wäre. Weil wenn man die hat, diese Zahl, oder wenn man sowas weiß, dann könnte man, glaube ich, schon mal überlegen, woran liegt es? Und ist es vielleicht tatsächlich in der Art und Weise, wie es jetzt läuft, ist das wirklich der richtige Weg?
Also ich fand das Mobbing in meiner Klasse härter, als sich mit einer Rechtsanwaltskanzlei selbstständig zu machen, muss ich sagen. Weil Natürlich gab es, als ich mich selbstständig gemacht habe, eben wie gesagt Rechtsanwaltskollegen, die dann gesagt haben, ich kann mir das nicht vorstellen, wie die Mandanten auf sie reagieren, oder die gesagt haben, ich kann mir nicht vorstellen, wie man als Blinder das in der Gerichtsverhandlung hinkriegen soll. Oder das hat auch mal ein Richter zu mir gesagt, er hat Angst um mich, dass die Mandanten mich vielleicht nicht gut behandeln könnten, dass die mir was wegnehmen oder dass die mir körperlich was tun oder so. Und jetzt inzwischen sehen die ja, wie es funktioniert und sind auch teilweise zu mir gekommen und haben gesagt, dass sie das ganz toll finden und so, und dass ich sie da wirklich eines Besseren belehrt habe. Und insofern habe ich das jetzt nicht als Angriff oder so empfunden, sondern einfach nur als Unwissenheit so, ja, als Angst vor der Situation an sich. Und dass das meine Klassenkameraden gemacht haben, das war einfach niederträchtig und dumm und unreif, ja.
Das funktioniert so nicht. Und deswegen ja dieses Miteinander. Ich finde auch dieses Projektarbeit, auch gemeinschaftlich in einem Projekt zu arbeiten, viel sinniger. Also, dass man wirklich eine Gruppe sagt und wir arbeiten uns was gemeinsam. Das könnte man im Dienst viel, also im öffentlichen Dienst viel mehr machen, als auch in der Schule, in den Kindern. Also einfach, dass man diese Gruppendynamik deutlich mehr fordert. Und dass alle füreinander eine Art Verantwortung auch haben, dieses Verantwortungsgefühl füreinander und nicht nur immer sich sehen. Das ist ein guter Glaube. Und ich weiß halt nicht, warum es nicht in unserer Gesellschaftsform gehen sollte, weil man lernen würde, dass nicht der Einzelne, sondern auch ein Team, eine Gruppe was stemmen kann, warum das nicht funktionieren sollen würde. Aber ich glaube, das sind noch große Träume.
Also alles Zwischenmenschliche oder Emotionale wiegt deutlich schwerer. Und wie man sieht hier, man wird das eben auch viel schwerer wieder los. Also das hinterlässt ganz andere Spuren, wenn man sich zum Beispiel ausgeschlossen gefühlt hat eine Weile. Und es war sicherlich eben für mein Ego in der frühen Studienzeit auch nicht so gut, weil ich mich da eben immer an diese Fichtezeit erinnert habe und schon leicht das Gefühl hatte, ich kann vielleicht mit den anderen nicht so mithalten. Und es wird mir wieder passieren. Es wird mir wieder so gehen. Ich denke allerdings im Nachhinein auch, ich habe in der Fichtezeit auch viel fürs Leben gelernt. Also so richtig schlecht war dieses sich so ein bisschen alleingelassen fühlen dann auch nicht. Also ich glaube schon, dass ich dadurch selbstständiger geworden bin insgesamt. Und ich denke auch, dass es eine Lebenserfahrung ist, die meisten Leute irgendwann machen, dass man eben tatsächlich auch mal nicht so schöne Zeiten ganz gut durchstehen kann und ja, hinterher irgendwie daran gewachsen ist und weitermachen kann. Ich finde es auch wichtig eben, dass man diese Erfahrung tatsächlich macht, weil ich denke, irgendwann wird man ja sowieso in die, in Anführungsstrichen, normale Welt entlassen, sehende Welt entlassen und muss sich da irgendwie durchboxen. Also so richtig gute, geschützte Räume bietet das Leben danach ja eigentlich auch nicht mehr und sollte es ja auch nicht. Ich würde auch tatsächlich eben ein, in Anführungsstrichen, normales Leben anstreben und zur Not eben mit allen damit verbundenen Härten.
In ihrer Welt von Bernd Saling. Sprecher Thomas Bading. Im O-Ton waren zu hören Hanna, Pamela, Silke und Jonas. Sounddesign Oswald Schwander. Ton Andreas Stoffels. Regieassistenz Susanne Franzmeier. Regie Bernd Saling. Produktion Deutschlandradio Kultur 2016.